Amy Winehouse, Stronger Than Me.
Ist die Welt noch zu retten? Das Radio 3 Klimagespräch.
Wohin mit all dem CO2, das wir Menschen produzieren? Was tun mit diesem Treibhausgas, das ja ein Grund ist für die weitere Erderwärmung? Weltweit wird nach Möglichkeiten gesucht, Kohlendioxid erstens zu vermeiden und zweitens sinnvoll und dauerhaft, also nachhaltig zu speichern. So zum Beispiel auch vor der dänischen Nordseeküste. Dort ist jetzt Greensand gestartet, eines der größten europäischen Projekte zur CO2-Einlagerung, und zwar unter dem Meeresboden. Wie sinnvoll ist diese Methode? Welche Chancen, welche Risiken bringt sie mit sich? Das kann ich jetzt besprechen mit der Klimaforscherin Sabine Fuß vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Schönen guten Tag, Frau Fuß, freut mich.
Ja, ich freue mich auch. Guten Tag.
Erstmal zum Verständnis ganz grundsätzlich gefragt. Wie funktioniert CO2-Einlagerung so ganz grundsätzlich?
Ja, nach der Abscheidung ist das CO2 ja zunächst mal gasförmig. Für den Transport muss es dann stark verdichtet werden und dann kann man es per Pipeline, Schiff oder auch mit der Bahn oder dem LKW transportieren. Wenn es dann angekommen ist, wird es typischerweise 1 bis 3 Kilometer tief in geologische Formationen gepumpt. Die interessante Frage ist dann natürlich, was passiert unterirdisch dann mit dem CO2? Nach dem Einpressen sammelt es sich zunächst einmal unter so einer undurchlässigen Deckschicht. Das kennen wir von Erdgaslagerstätten, wo das Gas oft Millionen Jahre eingeschlossen war. Ein Teil des CO2 bleibt dann in diesen winzigen Porenräumen des Gesteins hängen. Das kann man sich so vorstellen wie Wasser, das in einem Schwamm festgehalten wird. Dadurch wird das CO2 unbeweglicher und mit der Zeit löst sich das CO2 im salzigen Tiefwasser, reagiert mit den Mineralien im Gestein und wird fest. Dann ist das CO2 praktisch dauerhaft gebunden und in basaltischen Gesteinen kann das erstaunlich schnell gehen, teilweise innerhalb weniger Jahre. Trotzdem ist natürlich oft die Sorge, kann es dann in der Zwischenzeit wieder austreten, weil wir zum Beispiel vielleicht Risse im Gestein haben oder einfach der Standort schlecht ausgewählt wurde. Deswegen ist es wichtig, dass die Speicherorte zuvor intensiv untersucht werden, zum Beispiel durch seismische Messungen, Überwachung des Drucks, chemische Analysen und so weiter. Gut ausgewählte geologische Speicher gelten heute als relativ sicher und das über sehr lange Zeiträume. Da gibt es Projekte wie zum Beispiel bei Sleipner in Norwegen, wo seit 30 Jahren das CO2 unter der Nordsee gespeichert wird, oder auch jüngere Projekte wie Carbfix in Island. Da findet diese Mineralisierung im Basalt statt, die ich eben beschrieben habe, oder aber auch Projekte in Kanada, USA, den Niederlanden oder wie Sie gerade eben selbst beschrieben haben, in Dänemark.
Was ist denn jetzt das Besondere bei dieser Einlagerung unter dem Meeresboden? Ist es gut erforscht? Gibt es da Chancen? Gibt es da Risiken? Was gilt für diese Einlagerungsform?
Ja, ich habe ja gerade beschrieben, wie das CO2 nach der Abscheidung erstmal komprimiert, transportiert und dann ganz tief in poröse Gesteinsschichten eingepresst wird. Da eignen sich besonders saline Aquifere oder alte leergepumpte Erdgasfelder oder aber auch Basaltgesteine, wie eben beschrieben, weil sie das CO2 einfach langfristig speichern oder sogar zu festen Mineralien umwandeln können. Die Speicherung unter dem Meeresboden, die Sie jetzt ansprechen, etwa unter der Nordsee, ist besonders attraktiv, weil es dort eben in der Tat große und gut erforschte Speicher gibt. Und außerdem sind diese Projekte weit entfernt von besiedelten Gebieten, was auch ein nicht unwichtiger Faktor ist.
Also das wäre eine Chance sozusagen. Welche Risiken sind mit dieser Art der Einlagerung verbunden? Vielleicht?
Ja, Kritiker sagen oft, es ist eine teure Technologie noch, insbesondere angesichts der mittlerweile noch sehr begrenzten Speicherkapazitäten und dem langsamen Ausbau, den wir im Moment sehen. Und viele befürchten auch, dass es zu einem Risiko kommt, dass fossile Infrastruktur dann verlängert wird. Aber die meisten Klimaszenarien gehen mittlerweile davon aus, dass zumindest ein gewisser Anteil CCS gebraucht werden wird. Insbesondere für Industrieemissionen, die schwer vermeidbar sind. Das ist für mich aber nur ein Zwischenschritt, denn ultimativ muss es ja den Ausstieg aus den Fossilen geben. Was meines Erachtens viel wichtiger ist, ist, dass die Abscheidung und geologische Einlagerung von CO2 auch Teil von Methoden ist, die überschüssiges CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen und es uns damit erlauben, den Temperaturanstieg abzufedern oder sogar umzukehren.
Wenn wir mal in die Zukunft schauen, welche Rolle wird denn CO2-Einlagerung in Europa Ihrer Meinung nach in Zukunft übernehmen? Also wird das etwas ganz Normales sein?
Ja, ich glaube, da muss man sich zunächst mal vor Augen führen, dass Europa ziemlich heterogen ist. Österreich zum Beispiel hat seit 2011 ein gesetzliches Verbot, CO2 dauerhaft geologisch zu speichern. Dänemark hingegen treibt, wie wir selbst schon beschrieben haben, bereits eigene Projekte voran. Ich denke, trotzdem zeichnen sich Entwicklungen ab, die darauf hindeuten, dass CCS schon eine Rolle spielen wird in Europa. In Deutschland zum Beispiel, wo CCS lange Zeit ein großes Tabuthema war und die Speicherung de facto auch verboten, hat die Debatte bereits unter der vorigen Regierung wieder an Fahrt aufgenommen. Und mit der Novelle des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes letzten November werden auch hier nun CCS-Projekte grundsätzlich ermöglicht. Trotzdem muss man schon sagen, dass die Speicherung zu Land politisch noch umstrittener ist als die unter dem Meeresboden. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Ja.
Und wie wichtig ist bei all dem die gesellschaftliche Akzeptanz? Ich glaube nach wie vor, dass viele Menschen auf CO2-Endlager eher skeptisch reagieren, weil ihnen das vielleicht unheimlich ist, weil sie die Technologie nicht wirklich kennen und verstehen, so wie ich ja auch. Wie wichtig ist gesellschaftliche Akzeptanz?
Ja, meines Erachtens ist die gesellschaftliche Akzeptanz extrem wichtig. Und da gibt es zwei Komponenten. Zum einen die verständliche Besorgnis, dass es hierdurch zu einer Verzögerung beim Ausstieg aus den Fossilen kommen könnte und das dann auch noch zu hohen Kosten. Zum anderen das, was Sie so ein bisschen indirekt angesprochen haben. Die Technologie ist einfach für viele noch eine Blackbox. Man fragt sich, ob CO2 entweichen kann. Was bedeutet das, wenn es Leckagen nah an besiedelten Gebieten gibt und so weiter. Ich glaube, beiden Komponenten kann man nur mit Transparenz, Partizipation und offen kommunizierten Regeln über den erlaubten Einsatz der Technologie begegnen. Ansonsten kann so ein Mangel an Akzeptanz aller technischer Machbarkeit zum Trotz sehr schnell zum Showstopper werden.
Ein Showstopper, und das wollen wir alle nicht. Die Einlagerung von CO2, eine Zukunftstechnologie oder bereits ein ausgereiftes Hilfsmittel, um den Klimawandel zumindest abzubremsen, die Folgen abzumildern. Das war die Klimaforscherin Sabine Fuß vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Fuß.
Ich bedanke mich auch.